Ich bete noch mit uns zu Beginn. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, wir haben dich besungen mit deiner Liebe, wie du uns gnädig begegnest, wie dein Herz voller Barmherzigkeit ist, wie du treu uns zur Seite stehst. Und dafür wollen wir von Herzen danken, dass wir es bei dir mit solch einem menschenfreundlichen Gott zu tun haben. Und das zeigt sich vor allem auch in dir, Herr Jesus, als du auf dieser Erde warst, für uns gelebt hast, gelitten und gestorben, auferstanden bist. Dann, wenn wir uns heute an ein Thema machen, das wir alle bejahen, aber mitunter schwer unter die Füße bekommen, das Thema zu vergeben, dann bist du der Experte, der es vorgelebt hat, der es durchgezogen hat, der es vollendet hat. Und so bitte ich dich, dass du uns nun im Reden und im Hören gleichermaßen segnest und uns dieses herausfordernde Thema, das so wichtig ist, uns auch neu öffnest, in unsere persönliche Situation hinein. Danke, Herr. Amen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. So sind wir von Gott geschaffen. Wir erleben dabei viel, viel Gutes und Schönes, aber dann verhaken wir uns oft eben als Beziehungswesen in unseren Beziehungen. Sei es in der Ehe, in der Familie, sei es unter Freunden, sei es in der Nachbarschaft, sei es hier in der Gemeinde unter Geschwistern. Sei es da, wo wir einfach als Beziehungswesen mit Menschen unterwegs sind. Und da kommt es immer wieder dazu, dass wir Unrecht erleben oder uns verletzt fühlen, Unrecht erleiden müssen oder selbst vielleicht auch Täter sind. Und spätestens dann merken wir, wenn uns das bewusst wird, jetzt wäre eine Beziehung oder diese Beziehung zu klären oder zu gesunden. Und dann suchen wir nach Wegen für ein wieder gesünderes Miteinander. Wie können wir Schritte aufeinander zugehen? Wie können zwei Herzen, die sich entfremdet haben, vielleicht auch wieder finden, zueinander finden? Und diesem Thema wollen wir uns heute Morgen einmal stellen. Ihr könnt es ja vorne ja schon sehen. Das Thema lautet Vergebung befreit. Aber warum tun wir uns damit oft so schwer? Und wenn es so ist, dass wir uns damit schwer tun, was könnten wir denn dagegen tun, dass es uns leichter fällt? Wie verhält es sich mit dem Thema Vergeben im christlichen Kontext? Im Kontext der Gemeinde Jesu, im Kontext unserer Gemeinde, im Kontext anderer Gemeinden. Wie verhält sich das Thema Vergebung im Kontext christlicher Familien? Darum soll es gehen. Und ich möchte euch gleich mal die Flipchart hier ein klein wenig nach vorne bringen und möchte euch verschiedene Kulturen vorstellen, ganz kurz, die im christlichen Kontext zum Thema Vergeben sich immer wieder finden. Und ihr seht schon, es gibt eine grüne und es gibt zwei rote. Die zwei roten sind die, die wir eigentlich vermeiden sollten. Und die grüne ist die, auf die wir uns einlassen sollten und leben und lernen sollten. Ich fange mal mit den roten an. Die erste christliche Kultur, mit der wir oft unterwegs sind, das ist die sogenannte Cover-Kultur. Heute muss ja alles Englisch sein, Cover-Culture oder Cover-Kultur. Cover heißt bedecken oder vertuschen. Vertuschen, unter den Teppich kehren. Nicht anschauen, nicht sich dem stellen, nicht Verantwortung zu übernehmen, sondern einfach mal auf die Seite schieben, wegschieben. Hat ja keiner gesehen, muss keiner wissen. Und wenn man darauf angesprochen wird, tut man und zuckt mit den Schultern. Einfach mal vertuschen. Und dass diese Kultur in unserer heutigen Zeit groß sich breit gemacht hat oder aufgedeckt wurde, das wissen wir alle durch die Medien. Wenn man an die Missbrauchsfälle in unseren Kirchen, auch Freikirchen, muss man gewissermaßen auch sagen, auch in Freikirchen hat das schon stattgefunden, mit diesen Missbrauchsfällen, da merken wir, dass es immer darum geht, die Dinge zu vertuschen. Und nur zuzugeben, was eben gerade aufgedeckt wird, die sogenannte Salamitaktik, nicht? Und mehr eben nicht. Und diese Kultur macht sich breit auch eben in unseren Gemeinden und gerade in unseren Gemeinden. Und da gibt es die zweite Kultur, auch ein englischer Begriff, Cancel, oh jetzt habe ich, das ist ähnlich zu viel, die Cancel-Kultur, die Cancel-Culture, sie meint, Canceln heißt ja eigentlich etwas aufgeben, einen Termin canceln, absagen und so weiter. Aber es ist sehr stark im tiefsten meint es entwerten. Hier wird jemand entwertet. Und das passiert in unseren christlichen Gemeinden oft dann, wenn es um irgendwelche ethische Fragen geht. Oder wenn der ethische Kodex, den die Gemeinde irgendwie hat, nicht eingehalten wird. Wenn es um Ehebruch geht, um sexuelle Verfehlungen und all diese Dinge. Dann sind wir sehr, sehr schnell dabei, die betreffenden Personen zu canceln, zu entwerten. Das kann in die Richtung gehen, dass sie in der Gemeinde nicht mehr gerne gesehen ist und ihnen nahegelegt wird, die Gemeinde zu verlassen. Es kann bis dahin gehen, dass sie in der Gemeinde bleiben darf, aber in der Gemeinde einen sozialen Tod so langsam stirbt. Ich nenne euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt. Als eine unserer Töchter mit 15 schwanger wurde, wir waren schon einige Jahre in dieser Gemeinde, dann hat es uns erstmal als Familie den Boden unter den Füßen weggezogen. Könnt ihr euch vorstellen? Und da kamen einige aus der Gemeinde, es waren wenige, aber die wenigen haben immer eine große Wirkung. Und diese einigen wenigen, die sagen, Hans-Peter, wir müssen ehrlich mit dir reden, du kannst eigentlich nicht mehr Pastor in unserer Gemeinde sein. Wenn wer dem eigenen Haus nicht gut vorstehen kann, wie soll er die Gemeinde gut leiten können? Wisst ihr? Das heißt, zu meiner persönlichen Not kam jetzt auch noch ein Not, was mein Beruf anbelangt hat. In keinem anderen Beruf wäre das ein Thema gewesen. Wäre ich bei der Müllabfuhr gewesen, hätte es niemand interessiert. Wäre ich Arzt geworden oder Rechtsanwalt, hätte es auch niemand interessiert, was zu Hause geht. Aber in der Gemeinde ist ein anderer Kontext. Gewisserweise auch zu Recht an mancher Stelle. Aber wisst ihr, diese Sache, wenn man entwertet wird in der Gemeinde, fromm entwertet wird, auch weil es Bibelverse gibt, die das da unterstützen, und es gab es in meinem Falle auch, keine Frage. Aber wisst ihr, wie ich die empfunden habe? Diese Bibelverse kamen aus einem kalten, aus einem rechtbehaltenden, rechtgläubigen Herzen an mich heran. Da war keine Barmherzigkeit, da habe ich keine Liebe gespürt, keine Treue, kein mal Zurückfragen, sondern es wurde einem einfach präsentiert. Rechtgläubigkeit. Ich glaube, dass fromme Rechtgläubigkeit eine große Gefahr ist für ein gesundes, geistliches Miteinander, ihr Lieben. Natürlich müssen wir Dinge ansprechen, natürlich heißt es auch Verantwortung zu übernehmen. Aber canceln, wenn die Personen entwertet werden, gecancelt werden, ihr Lieben, ich denke nicht, dass das im Sinne Jesu ist. Im Sinne Jesus ist diese Kultur, ich nenne sie die Christuskultur. Und wenn wir das näher betrachten bei Jesus, dann geht es eigentlich immer darum, dass Dinge oder Personen wiederhergestellt werden. Es geht um Wiederherstellung im Reich Gottes. Wenn jemand gefallen ist, dass er wieder aufstehen darf. Und dass Gott ihr eine weitere Zukunft ermöglicht, in die er hineinwachsen kann und gehen kann. Ja, Verantwortung zu übernehmen gehört auch zum Wiederherstellen. Verantwortung zu übernehmen für das, was ich mir geleistet habe, für das, was passiert ist. Aber dann auch wieder eine Chance zu bekommen. Wiederherstellen auch um die Sache, um die es ging. Wie können wir das wieder miteinander so hinbekommen, dass ich es wieder gut machen lässt, so gut es geht. Ein gewisser Schaden, gewisse Narben und Wunden bleiben. Aber dass ein gewisses Wiedergutmachen möglich ist. Und ihr Lieben, ihr könnt selber beobachten, bei euch selbst oder in eurem Umkreis, in christlichen Familien, in eurem christlichen Kontext, wie verhält sich das? Wie stark ist die Christuskultur ausgeprägt und wie sehr stehen wir in der Gefahr, Cover Culture oder Cancel Culture unter uns zu leben oder zu erleben miteinander? Und weil diese Gefahren da sind, möchte ich heute und in 3 Wochen einmal diese Christuskultur uns einfach ganz neu näher bringen. Dass wir sie neu entdecken, dass wir uns neu davon berühren lassen, dass wir uns neu unsere Fragen stellen, wie komme ich von diesen Kulturen in diese Kultur? Und dass wir miteinander da auch ins Gespräch kommen. Und dass die Christuskultur, dass Jesus groß wird, wenn es um das Thema Vergeben geht und im Thema Wiederherstellen. Und dazu wollen wir uns jetzt mal Gedanken machen heute Morgen über diese Christuskultur Part 1. Und dann in 3 Wochen der 2. Teil. Und ich möchte einsteigen mit einer kleinen Anekdote. Ein Angeklagter vor Gericht, der Urteilsspruch steht an. Und der Richter sagt zu dem Angeklagten: Angeklagter, wollen Sie noch was sagen, bevor ich Ihnen das Urteil verkünde? Und dieser Angeklagte war jetzt nicht auf den Mund gefallen, sondern er war ein bisschen keck, obwohl er jetzt einen Urteilsspruch erwarten musste. Und er sagt: Oh ja, Herr Richter, es wäre sehr schön, wenn Sie in Ihrem Urteilsspruch das Wort Vergebung, aber noch besser Freispruch unterbringen könnten. Also jetzt weiß ich nicht, wie der Richter darauf reagiert hat, aber wir wissen, wie Gott darauf reagiert, wenn es um diese Themen geht. Er ist doch der Richter über Leben und Tod. In Jesus Christus übernimmt er Verantwortung und handelt, und als himmlischer Vater reagiert er ebenso. Und dazu mal folgendes Bibelwort, was Paulus der Gemeinde in Kolosse schreibt. Und da geht es um Vergebung, die befreit. Den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er, Gott, für nicht mehr gültig erklärt. Er, also Gott, hat ihn ans Kreuz genagelt, den Schuldschein, nicht Jesus, er hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Paulus hat vielleicht diesen Begriff nicht gekannt, Christus Culture. Aber er hat den Gläubigen in Kolosse ihnen vor Augen gemalt, um was es da geht, erstmal grundsätzlich. Nämlich, dass es da einen Schuldschein gibt in jedem von unserem Leben. Und dass da die ganzen Beziehungsschäden aufgelistet sind. Daran kommen wir nicht vorbei. Die sieht Gott, die weiß Gott. Die stehen auf diesem Schuldschein. Die Beziehungsschäden. Und daraus ergibt sich summa summarum nicht nur ein kleines Sümmchen. Da kommt schon was richtig zusammen, so dass Gott sagt, die Menschen brauchen eine Lösung und deshalb, mein lieber Sohn, wärst du bereit, das zu übernehmen und am Kreuz dafür zu sterben und den Schuldschein jedes Einzelnen dort zu tragen. Siehe das Lamm Gottes, welches die Schuld der ganzen Welt trägt. Und die Begründung liefert Paulus hier gleich mit: weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht einhalten. Zum Beispiel die 10 Gebote. Weil wir es nicht schaffen, die 10 Gebote lebenlang einzuhalten. Wir schaffen es einfach nicht. So zu leben, auch im Miteinander, wie Gott sich das gedacht hat. Ich bin also ein Angeklagter vor Gott, mit durch diverse Beziehungsschäden. Oh mein Gott, könnte ich jetzt sagen. Es wäre schön, wenn du in deinem Urteilsspruch über mein Leben das Wort Vergebung oder besser noch Freispruch unterbringen könntest, oder? Das wäre doch klasse. Und genau das tut Gott. Nichts anderes tut Jesus Christus. Und Paulus schreibt davon und sagt, dein Schuldschein hat er für nichtig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz Jesu genagelt und damit für immer beseitigt. Freispruch. Kinder Gottes leben unter diesem Urteilsspruch vergeben, Freispruch. Und das sollte uns doch ganz neu in Dankbarkeit bringen. Und das dürfen wir auch ganz neu feiern, auch wenn wir nachher das Abendmahl feiern. Das erinnert uns ja gerade an diesen Freispruch. Aber ich muss natürlich diesen Freispruch, den kriege ich nur, wenn ich den auch in meinem Leben akzeptiere, dass dieser Schuldschein am Kreuz hängt, dass es den gibt. Und dass es in Jesus eine Lösung gibt dafür. Und wenn ich das in meinem Herzen annehme, wenn ich vor dem Kreuz stehe, dann wird dieser Freispruch für mein Leben gültig. Wenn ich natürlich an dem Kreuz vorbeilaufe und sage, es ist doch ein Irrsinn, das ist doch ein Blödsinn, vor dem Paulus schon spricht, dass die Juden und die Heiden so denken, dann wird dieser Freispruch für dich nicht gültig. Aber für uns, die wir das entdeckt haben, sagt Paulus, ist es eine Kraft Gottes, diesen Freispruch jetzt leben zu dürfen. Das heißt nicht, dass wir freigesprochen sind, nun alles tun und lassen zu können, was wir gerade so möchten und was das Herz so will, an unguten Dingen. Aber wir sind grundsätzlich freigesprochen. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter, und das gehört jetzt auch zur Christus-Culture. Ein ganz wichtiger Punkt. Nur ein Kapitel weiter in Kolosser 3 schreibt er uns als Christen jetzt was ins Stammbuch. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Ihr seid von Gott auserwählt, ihr Kinder Gottes, ihr seid seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Und darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Also die große Freispruchsaktion Jesu, die soll Auswirkungen haben im Umgang mit den anderen. Die soll aus mir herausfließen in euer Leben hinein. Und schaut mal, dass Paulus hier schreibt, er schreibt von Unrecht, das ich erlitten habe. Und mit was soll ich dem Unrecht, das ich erlitten habe, mit was soll ich dem begegnen? Nicht mit dem Drang nach Recht oder Gerechtigkeit, sondern mit der Vergebungsbereitschaft soll ich dem begegnen. Und dann merken wir schon, dass Vergebung ganz schön herausfordernd ist, nicht? Ich habe Unrecht erfahren oder ich empfinde, dass ich Unrecht erfahren habe. Und jetzt soll ich nicht mit Recht und Gerechtigkeit dem begegnen, sondern mit der Bereitschaft, dem anderen zu vergeben. Das ist Christus Culture grundsätzlich. Bringe ich das mit? Möchte ich das? Mache ich das? Erstmal diese Bereitschaft mitzubringen. Das ist das Erste, das Wichtigste. Und wir erfahren viel Gutes und Befreiendes von unserem Herrn und sollten das dann weitergeben. Alles wäre so schön und einfach, wenn es nicht so wäre, wie C.S. Lewis es einmal treffend mitgeteilt hat. Ihr findet hier vorne dieses schöne Zitat. Jeder findet Vergebung gut, solange bis er jemand hat, dem er vergeben müsste. Ja, ich personalisiere das gleich mal. Ich finde Vergebung gut. Aber so lange, bis ich jemanden habe, dem ich halt vergeben müsste. Und das kenne ich in meinem Leben. Genau so ist es. Ich finde Vergebung immer gut. Das Leichteste ist, hier über Vergebung zu predigen. Aber das Schwierige ist, vielleicht schon heute Nachmittag oder im Laufe der Woche über Vergebungsbereitschaft nachzudenken, sie mitzubringen für den Alltag. Und dann predige ich in 3 Wochen wieder über Vergebung hier und finde es gut. Weißt du? So ist unser Herz gestrickt. Und ich glaube, dass C.S. Lewis hier es genau auf den Punkt bringt, um was es geht. Wo bist du hineingeworfen in dieses Thema zu vergeben? Welche Wege der Vergebung müsstest du dir erschließen, sodass Vergebung wirklich befreit, entlastet und Beziehungen auf ein neues Niveau hebt? Und da möchte ich uns jetzt mal mit hineinnehmen, wie Christus Culture zu pflegen wäre. Und wir werden jetzt erstmal ein paar Herzenskräfte anschauen, die es uns erschweren, diese Vergebungsbereitschaft umzusetzen. Und dann schauen wir noch 4 kurze Wege an, die es uns erleichtern, was Vergebung anbelangt, umzusetzen. Fangen wir mal mit den Herzenskräften an, die auch in uns dominieren. Es müssen nicht gleich alle 4 sein, die ich jetzt hier mal nennen möge, aber 1 oder manchmal 2. Sie behindern dich auf jeden Fall, sie berauben dir die Freiheit und sie entlasten nicht, sondern sie führen eigentlich eher in eine Cover-Culture oder auch in diese Cancel-Culture-Kultur. Die erste, was wir hier sehen können, ihr könnt es hier vorne sehen, das ist der Drang in uns nach Vergeltung. Und ich habe es ganz bewusst mal den Drang genannt, ihr Lieben. Das ist mehr als nur der Wunsch. Das ist oft, wenn ich Unrecht erlitten habe, wirklich ein Drang, der sich stark in meinem Herzen bemerkbar macht. Der Drang nach Vergeltung. Da wollen wir nicht so gerne gleich nachgeben. Da möchte ich eher einen Ausgleich oder eine Heimzahlung an dieser Stelle. Mein Ich ist so verletzt, dass es eigentlich nicht diese Sprache der Vergebungsbereitschaft aufnehmen möchte, sondern eher diesen Drang hat, wie zahle ich das dem anderen heim, dass er mich so verletzt hat? Getreu dem Motto, wie du mir, so auch ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt kann er mich mal kennenlernen. Auf die eine oder andere Weise. Und das gibt uns dann Genugtuung. Das gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl. Aber es hilft uns nicht weiter. Es belastet die Beziehung und führt zur Entfremdung anstatt zur Befreiung. Und wir finden natürlich Vergebung wieder gut, aber in diesem konkreten Fall halt machen wir mal eine Ausnahme. Es geht einfach nicht an dieser Stelle. Und eine zweite Herzenskraft, die sich in uns bemerkbar macht, ist der Hunger nach Gerechtigkeit. Und Hunger ist hier auch ein starkes Wort, ich weiß. Aber ich glaube, das soll es auch ausdrücken. Wir hungern danach, dass Dinge ausgeglichen werden, dass Gerechtigkeit gesprochen wird. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, wenn du Unrecht erleidest, dann geht es nicht um die Frage nach Recht und Gerechtigkeit, sondern geht es erstmal um die Frage der Vergebungsbereitschaft. Ja, was? Und es geht doch um Gerechtigkeit. Ich möchte auch Recht bekommen. Soll es dann nicht auf das Tableau kommen, dass hier mir Unrecht geschieht? An dieser Stelle? Es ist jetzt schon einige Jahre her. Ich glaube, ich habe es auch schon mal an dieser Stelle ausführlich erwähnt. Ich möchte es nur mal kurz nochmal sagen. Mein Vater, den ich sehr schätze und liebe, aber auch ein schwieriges Verhältnis habe, der hat meiner ältesten Tochter, als sie 18 wurde, ein Auto geschenkt. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte auch. Und das hat mich sehr verletzt. Und das habe ich aber erst im Laufe der Jahre gemerkt, was mich da so arg verletzt hat. Ich nenne es euch ganz kurz. Das Erste, was mich verletzt hat, er hat mich als Familienvater nicht informiert. Ich fühlte mich übergangen. Er hat mich einfach ignoriert. Dass ich Vater meiner ältesten Tochter war, hat keine Rolle gespielt. Er hat als Opa einfach was getan für seine Enkelin und wollte ja auch was Gutes tun, keine Frage. Aber er hat mich übergangen und ich fühlte mich ignoriert. Cancel Culture, nicht Entwertung. Das Zweite, er hatte noch viele weitere Enkel damals. Noch 6 weitere. Wenn die 18 werden, kriegt auch jeder ein Auto. Der Hunger nach Gerechtigkeit als Familienvater, der war bei mir sehr, sehr stark. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Wenn schon die älteste Tochter den bekommt, dann möchte ich aber auch, dass alle anderen Enkelkinder ein Auto bekommen. Aber jetzt kommt das Schlimmste, was mich am tiefsten verletzt hat und was ich erst später gemerkt habe, ist der Punkt, dass ich als sein Sohn, als ich 18 war, kein neues Auto von ihm bekommen habe. Da bin ich mit dem alten R4 meiner Mutter gefahren, der dann mal gelb lackiert wurde. Das war eigentlich die tiefste Verletzung. Wertgefühl, wieder Cancel Culture. Mit meinem Vater war es schwer, an dieser Stelle mit ihm drüber zu reden. Cover Culture, vertuschen, zudecken. Lass es mal meine Sorge sein, ich weiß, dass ich mehr Enkel habe. Mein Vater hat es herzensgut gemeint, in seiner Art Liebe auszudrücken. Aber das war etwas, der Hunger nach Gerechtigkeit hat sich bei mir da stark gemeldet. Dann das Dritte, die Ratlosigkeit in Bezug auf Aussöhnung, ihr Lieben. Eine Erfahrung besagt ja immer, so enger die Beziehung, desto stärker ist die Sehnsucht, sich wieder auszusöhnen, sich wieder zu vertragen. Wir müssen uns doch wieder vertragen, wir sind doch Familie, wir gehören doch zusammen. Da waren doch mal 2 Herzen, die miteinander unterwegs waren. Oder wir sind doch sonst auch miteinander unterwegs. Die Aussöhnung, Sehnsucht ist sehr stark, umso enger die Beziehung ist, bis zu einem gewissen Grad. Eine weitere Erfahrung sagt aber auch, so stark diese Sehnsucht ist, so stark ist auch die Möglichkeit, daran zu scheitern. Eine andere Herzenskraft, die bei uns noch sehr stark ist, ist die Frage nach Vergebung oder die Fragen zur Vergebung. Ich soll vergeben, okay, aber was ist mit meinen Gefühlen? Ich spreche niemals diese Sprache der Vergebung, wenn ich in mich hineinschaue. Ich vergebe und heißt das, ich habe dem anderen schon wieder zu vertrauen? Oder wie kommen wir hier weiter? Ich vergebe und der andere nützt es nur aus. Kennt ihr das? Mein Ehepartner weiß ja, dass ich so gerne vergebungsbereit bin. Deshalb ändert er sein Leben nicht, sondern macht halt immer wieder die gleichen Dinge. Weil er ja weiß, dass ich ihm vergeben werde. Ich vergebe aber der andere nicht. Warum immer nur von meiner Seite aus? Ich habe vergeben, finde aber keine Ruhe darüber. In Gedanken, in Worten. Und dann merkt man auch, da ist doch irgendwas dann nicht gesund abgerundet. Wenn ich zwar vergeben habe, aber keinen Frieden, keine Entlastung, keine Befreiung, keine Ruhe in meinem Leben darüber finde. Was ist denn da mit der Vergebung falsch gelaufen? Was stimmt denn da noch nicht in diesem Prozess? Das sind alles berechtigte Fragen, nicht? Und das sind alles Herzenskräfte, die in uns zum Tragen kommen. Und wenn sie keine tragfähigen Antworten bekommen, dann bleibt Vergebung immer ein Stück weit außen vor. Und dann rutschen wir von der Christus-Culture immer wieder in die anderen Kulturen. Vertuschen und entwerten. Und dann ist es so schwierig, wieder hochzukommen in diese Christus-Culture, die Kinder Gottes bestimmen sollte. Vergebungsblockaden. Wie würdest du deine Vergebungsblockaden nennen? Ich würde sagen, meine sehr stärkste war aus meiner Geschichte heraus der Hunger nach Gerechtigkeit und auch den Stolz einzugestehen, hier bin ich an dir schuldig geworden. Welche Vergebungsblockaden, würdest du sagen, ist bei dir am meisten ausgeprägt? Welche bekommt die Prio? Vergebung befreit. Schauen wir doch mal hinein, aber jetzt, was uns helfen könnte, dass es leichter wird an dieser Stelle. Und dann möchte ich den ersten Punkt nennen mit dem Thema relativieren. Oder schau einfach mal auf dich. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, indem ich gefragt habe, was sind deine Vergebungsblockaden? Schau einmal erst nur auf dich, nicht auf den anderen. Nicht auf die Sache, die passiert ist. Schau einfach mal auf dich. Was macht es mit dir und warum macht es genau das mit dir, was es mit dir macht? Und dreh dich dann einmal wieder um, und zwar zu Gott hin, und versuch dich im Lichte der Liebe Gottes zu sehen. Versuch dich im Lichte der Liebe Gottes zu sehen. Wie war das doch gleich? Der Schuldbrief, der mich anklagte, hat Jesus ans Kreuz dort ausgeräumt, für nichtig erklärt. Lasse das mal neu wieder ins Herz sacken. So viel ist mir vergeben worden, echt so viel. Und ich lebe von der Treue und der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Und dann relativiere, und das meine ich damit. Relativieren heißt in Beziehung setzen. Jetzt setzt man Gottes Herzensliebe zu dir ganz neu in Beziehung, nicht zu der anderen Person, sondern zu deiner Herzenshärte. Setz die Liebe Gottes mal ganz neu in Beziehung zu deiner Herzenshärte, zu deinen Vergebungsblockaden. Und suche auf dieser Ebene zwischen Gott und dir einfach mal das Gespräch, den Austausch. Herr, hilf mir da an dieser Stelle. Du weißt, wie hart mein Herz geworden ist. Es gibt Gründe dafür. Die habe ich zu verantworten, die hat jemand anders zu verantworten. Aber ich merke, ich komme da nicht weiter. Und ich lebe doch von deiner Herzenswärme der Vergebung zu mir. Hilf mir, dass ich hier weiterkomme. Also setz es einfach nur mal in Beziehung zu dir. Petrus hat diese Frage auch mal umgetrieben, wisst ihr das? Der kam doch zu Jesus und hat gesagt, sag mal, Jesus, wenn du schon so über Vergebung redest und uns die Christus-Culture näher bringst, würde er heute wahrscheinlich sagen, wie oft soll ich denn eigentlich dem anderen vergeben? Reicht doch, reicht 7-mal? Ist doch schon ganz schön viel, ne? Ihr kennt die Antwort, wer die Bibel so liest. Jesus sagt, nee, 70 mal 7. Ah, der Mathematiker wird sagen, 490 mal, okay, ganz schön viel. Aber es geht nicht um die Rechenaufgabe. Es geht um die Bereitschaft, es immer wieder zu tun. Ich hatte vor 2 Wochen eine Hochzeit. Und bei Hochzeiten mache ich es immer so, dass ich dem Brautpaar ein Erfrischungsdeo mitgebe. Ja, das hat einen geistigen Hintergrund, erkläre ich gleich. Und zwar, weil Jesus sagt, man soll 70 mal 7 mal vergeben, wisst ihr? Das ist ein Erfrischungsdeo für unsere Beziehungen. Und wenn ich zum DM gehe oder zum Müller oder wie die Drogerien alle heißen, dann finde ich immer das Erfrischungsdeo 8 mal 4. Ich weiß nicht, wer das von euch benutzt. Ist jetzt auch kein Thema, aber wahrscheinlich kennt man es. Wisst ihr, und das Erfrischungsdeo 8x4 ist aber nur für unseren Körper gedacht. Klar, wirkt es dann auch auf die Beziehung aus, keine Frage. Aber ein Stück weit. Kann helfen, ne? Aber das eigentliche Erfrischungsdeo für Beziehungen heißt 70x7. Das ist Jesuskultur. Vergebungsbereitschaft. Und in kleinen Schritten versuchen zu gehen, nicht? Muss dann ja gleich die Überdosis sein. Bei 8x4 ist auch die Überdosis nicht hilfreich. Vielleicht stellt ihr euch mal ein 8x4-Deo irgendwo ins Bad. Ihr müsst es ja nicht benutzen, aber es kann euch erinnern an einen guten geistlichen Inhalt. Deshalb schenke ich den Hochzeitspaaren immer mittlerweile so ein 8x4-Deo. Und schaut mal, David, der war ja auch ein schwerer Nöter in gewisser Weise, Ehebruch, Mörder oder zumindest Auftrag zum Mord und so weiter, der sagt doch im Psalm 139 am Ende, Herr, erforsche mich, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und zeige mir, ob ich auf falschem Wege bin und dann leite mich auf ewigem Wege. Er macht genau das. Er setzt seine Herzenshärte oder seine Herzensprobleme, setzt er in Beziehung zu Gottes Herzenswärme und sagt, jetzt erforsche doch mal, was da in mir los ist. Und dann hilft mir, dass ich auf einen besseren Weg komme. Das ist das allererste, Christus-Culture praktisch zu machen. Und jetzt das zweite. Jetzt kommt das Du ins Blickfeld. Sich einfühlen oder das Blick auf das Du, auf den anderen. Nimm dir mal Zeit. Ihr merkt schon, Vergebung kostet Kraft und Einsatz. Keine Frage. Aber es hat Jesus auch gekostet. Was hat es ihn für einen Einsatz und für Kraft gekostet? Die Vergebung zu ermöglichen, dass wir einen Freispruch haben, ihr Lieben. Da dürfen wir doch nicht sagen, nein, da will ich nichts leisten müssen, wenn es heißt, Vergebung weiterzugeben. Da können wir doch auch sagen, okay Herr, du hast dich so viel kosten lassen und so viel Einsatz und Herzblut reingehängt, ich will zumindest ein Stück weit das auch tun. Das gehört zur Vergebungsbereitschaft dazu. Und dann schau den anderen mal mit den Augen Jesu an. Guck mal, Paulus hat diesen eingeleitet, diesen Vers, den wir vorhin gelesen haben, mit dem Dreifingergruß, nicht? Ihr seid auserwählt, ihr seid von Gott geliebt und ihr gehört zu Gott. Und das gilt für jedes Kind Gottes. Und vielleicht mal den anderen einfach mit diesem Dreifingergruß mal wieder wahrnehmen oder begrüßen. Manche können ja diesen Spock-Gruß da, dieser vom Raumschiff Enterprise früher. Ich krieg den nie hin, muss das immer so auseinander machen, ne? So dieses V oder wie heißt es? Live long and proper oder wie heißt es? Ah, der Udo Kanz, jawohl, sehe ich gerade. Ja, genau, nicht? Aber der ist ganz einfach, oder? Den kriegen wir aus der Hosentasche gezaubert. Und der sitzt. Und lasst uns den doch mal einander einfach weitergeben. Du, darf ich dir mal sagen, was das bedeutet? Habe ich heute gerade in der Predigt gehört. Ich möchte es dir gerne sagen. Und dann fragt doch so den Einstieg vielleicht mal an. Und ich danke, dass wir da auf der gleichen Ebene sind. Können wir jetzt mal über was reden, wo wir nicht auf der gleichen Ebene sind? Das wäre schön, oder? Dreifingergruß. Also bitte Jesus, dir zu zeigen, wer der andere ist aus seiner Sicht und wie es ihm damit geht. Der dritte Punkt, delegieren oder der Blick auf Gott. Erst war der Blick auf mich selbst, das in Beziehung zu Gott setzen. Der zweite, der Blick auf den anderen. Und zur Christuskultur gehört dann auch eben den Blick natürlich auf Gott selbst zu richten. Da fühle ich mich verletzt und ungerecht behandelt. Ich empfinde Groll, Wut, Angst, Sorge, wie auch immer. Dann diese ungesunden Herzensregungen, dem zahle ich es heim. Wir sehen uns vor Gericht wieder, der kann was erleben. Der ist für mich gestorben, ist Cancel Culture. Gott weiß um diese unguten Kräfte in uns. Ist doch klar, oder? Und er dreht uns daraus keinen Strick. Aber er möchte, dass diese Kräfte besiegt werden, weil der Schaden sonst nur größer wird. Und dann lesen wir in Römer 12, ich möchte es euch vorlesen, dass wir die Dinge nicht in die eigene Hand nehmen erstmal, sondern dass wir sie Gott anheimstellen. Liebe Freunde, denkt daran, dass es nicht eure Sache ist, euch selbst Recht zu verschaffen, vielmehr überlasst das Gott. Und dann später, lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Eine schöne praktische Anweisung, Christus-Culture. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, befehl es Gott anheim und sag dir, die Rache ist nicht mein, die Rache ist Gottes. Wisst ihr? Die Rache ist Gottes. Er wird sich darum kümmern und ich möchte mich davon frei machen lassen. Und alles unterlassen, wo ich merke, ich bin in der Spur, die Rache ist mein. Und ich habe eine Lösung, Gott wird sich irgendwie darum kümmern. Ich weiß nicht wie, aber er hat es doch versprochen. Und meine Aufgabe ist jetzt, wenn ich mich von diesen Rachegedanken lösen kann, ich gucke, was kann ich für den anderen Gutes tun. Zum Beispiel, dass ich ihn segne. Schon mal gemacht? Über dem anderen, der dir das Herz so schwer macht und wo du eher Wut und Groll hast, ihm mal zu sagen, du musst es ihm ja nicht sagen, aber einfach für ihn zu tun. Ich segne ihn im Namen Jesu. Er ist auch geliebt von dir. Er ist auch gewollt, er gehört auch zu dir. Drei Finger. Und du kennst seine Lebensgeschichte, du weißt, warum er geworden ist, wie er ist. Und welche Ursache das hat, dass er mich so verletzt hat. Und wenn wir so anfangen zu denken und ihn dann noch segnen im Namen Gottes, dass Gott zu ihm spricht, dass Gott ihn anrührt, dann kommt Gott rein und kann damit etwas ändern. Jetzt will ich mal sagen, ich suche die Petra. Ist die Petra Mohr? Petra, bist du da? Wow. Ah, gut, komm bitte nach vorne. Ich habe dich noch gar nicht gesehen heute. Und ich bin jetzt so froh, dass du doch da bist. Ich habe mir schon überlegt, was mache ich, wenn du jetzt nicht da bist. Also ihr kennt die Petra. Petra, komm nach vorne, komm. Die Petra wohnt, sagt man eigentlich, auf dem Limburger Hof oder? In Limburger Hof. Also so heißt die Ortschaft, die ihr wohnt. Genau. In der Pfalz, mit dem Wolfgang verheiratet. Genau. Der Wolfgang macht übrigens immer, der plant immer die Touren für uns Biker, nicht? Also da sind wir ihm sehr, sehr dankbar. Und du hast auch schon bei der Gemeindefreizeit Leitungsverantwortung gehabt, bist auch hier in der Gemeinde. Und Petra, wir haben uns gestern getroffen und da hast du eine schöne Geschichte erzählt, gerade mit dem Thema Herr segne den anderen. Magst du uns da mal mit hineinnehmen? Wir bräuchten vielleicht ein Mikro. Christine, Dankeschön.
Ja, guten Morgen zusammen. Das Thema Vergebung hatten wir gestern im kleineren Kreis besprochen und da ging es darum, dass man das eben auch üben kann. Ja? Mhm. Und dass ich mir das so als Ziel gesetzt habe, ich übe das jetzt mal mit Leuten, wo ich denke mal, da kriege ich das irgendwie hin. Ja, weil man tut sich schwer, so wie Hans-Peter auch gesagt hat, das geht glaube ich jedem. Und dann fange ich jetzt einfach mal an, mit der Geschichte zu erzählen, wo ich das geübt habe. Das ist bei unserem Nachbarn. Ja, also wir wohnen in einem Kreisel. Alle Häuser stehen so außenrum um eine Linde. Und ein Nachbar hat sich immer wieder bei allen anderen Nachbarn extrem unbeliebt gemacht. Ne? Die Leute angezeigt, wenn sie falsch geparkt haben, hat den Kindern den Ball weggenommen, wenn er mal so auf sein Grundstück geschossen wurde. Und das ging über viele, viele Jahre. Ja, so. Und dann hatte ich mich auch mit dem Thema Vergebung schon mal früher beschäftigt hier in der Gemeinde und habe mich dann mit dem Harm beraten. Ich weiß nicht, ob der Harm heute hier ist. Der war also mein Coach. Und der hat gesagt, also sein Rezept ist, wenn man dann beim Nachbarn vorbeigeht, macht einen Spaziergang, dass man sagt, ich segne dich. Ja? Ich segne dich, ich segne dein Haus, ich segne dich, ich bin dir gut. So, und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht. Ihr kennt mich, ich mache ja Nordic Walking und immer mit meinen Stöcken dann so in der Nachbarschaft da durch die Siedlung. Und das habe ich dann ein paar Mal auch geübt. Ja? Jetzt ist was passiert. Und zwar ist jetzt, ich sage jetzt den Namen auch mal, der Werner, kurz vor Weihnachten verstorben. Ja. So, und dann war jetzt die Schwierigkeit, wie geht jetzt die ganze Nachbarschaft damit um? Weil es gibt ja auch noch eine Witwe. Ja, so, der Werner ist tot, jetzt ist im Prinzip die gesamte Nachbarschaft mit ihm im Unguten, haben sie jetzt keine Chance mehr, sich mit ihm wieder gutzustellen. Ja, er ist nicht mehr da. So, und die Witwe wollte auch mit der Beerdigung das ganz klein halten. Und niemand sollte kommen, keiner sollte überhaupt wissen, wann er beerdigt wird und so. Und da habe ich gesagt, das lasse ich nicht zu. Dann habe ich eine Karte gekauft, bin in der gesamten Nachbarschaft, also nicht nur im Kreisel, sondern so aus dem Kreisel raus, alle Häuser durchgegangen und habe jeden gefragt, ob er dann bitte diese Trauerkarte mit unterzeichnen würde. Also es ging nicht um Geld oder um irgendwelche Bekenntnisse in der Karte, sondern einfach mit einer Unterschrift, vielleicht wenn jemand was schreiben möchte. Und dann bin ich sehr unterschiedlichen Leuten begegnet. Also eine Familie hat gesagt, nein, wollen wir nicht. Aber es waren die meisten, die sogar sehr dankbar waren, weil endlich einer die Initiative ergriffen hat, dass man auch der Witwe kundtut, wir sind gut mit dir. Das ist ja das, was mit einer Karte kommuniziert wird. Wir haben Beileid. Ja? Und man konnte auch schreiben, dass es ja, in der Form, dass es einem leid tut, dass auch der Werner jetzt verstorben ist. Und das hat mir geholfen. Und ich denke mal, das hat auch den Nachbarn geholfen. Ja, dass auch diese ungute Situation über viele Jahre mit dem Werner, dass da eine Vergebung stattfand, auch in Form von einer Kleinigkeit.
Ja, darfst du das Mikro mit nach unten nehmen. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Also deine Geschichte, die du uns, ja. Sie hat mich wirklich sehr bewegt und berührt und ich danke dir, dass du es uns heute auch hier erzählst. Sie hat Gott mit reingenommen, nicht in eine schwierige Situation, wo die Vergebungskultur Christi nicht gelebt wurde. Und Jesus hat dich im Grunde erstmal auch gesegnet und dann aber auch zum Segen gesetzt und Situationen verändert. Und ich glaube, darum geht es. Jetzt noch kurz der letzte Gedanke. Den machen wir aber in 3 Wochen, deshalb muss ich jetzt gar nichts dazu groß sagen. Aber es geht um das Thema Verstehen oder der Blick auf Vergebung. Die ganzen Fragen, die mit Vergebung zu tun haben, Entscheidung, was mit den Gefühlen ist, Vergeben, Vertrauen, wie gehört das zusammen, Vergebung, wenn ich keine Entlastung bekomme, keinen Frieden, aber ich habe vergeben, da wollen wir uns in 3 Wochen mal miteinander aussetzen. Herzliche Einladung dazu. Ihr könnt hinten beim Sideboard könnt ihr das Handout mitnehmen für die heutige Predigt, da könnt ihr es zu Hause vertiefen. Ich hätte eine Sache wirklich auf dem Herzen zu diesem Thema Vergebung, auch aus persönlicher Bearbeitung durchbuchstabieren. Fang an, dass dein Herz vor Gott neu weich werden darf. Fang damit einfach mal an. Schau auf deine Vergebungsblockaden, schau auf deine Herzenshärte. Du musst sie nicht äußern, keinem erzählen, aber geh mit Gott da einfach mal ins Gespräch. Fang an, dass Gott dein Herz wieder weich machen kann. Und lass dich von der Vergebungsgröße Gottes neu inspirieren und anstecken. Und ja, Herr, es hat dich viel Zeit und Kraft und Herzblut gekostet. Das wird mir ein Stück weit auch nicht erspart bleiben. Fang an, Vergebung befreit. Entscheide dich für die Christuskultur ganz neu. Amen. So sei es und so ist es, heißt Amen. Wir hören ein paar Takte Musik. Jürgen spielt sie uns. Wir können persönlich mit Gott ins Gespräch kommen.